Kollegen gerade spezial? Christian Flüthmann. Ein bewegtes Jahr bei der Eintracht. Hallo und herzlich willkommen zur dritten und letzten Episode der Spezialserie mit Christian Flüthmann. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Episode erfahren wir, wie Christian Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Rot-Weiß Essen wurde und welche Aufgaben er dort wahrnimmt. Wir sprechen neben weiteren allgemeinen Themen über seine Methoden bei der Spielausbildung, seinen Blick auf Datenanalysen und erfahren, wie er die aktuelle Situation der Eintracht bewertet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Kam es denn eigentlich dazu, dass du dann jetzt Leiter des Nachwuchszentrums oder Nachwuchsleistungszentrums in Essen geworden bist? Also ich hatte dich eher als Trainer wieder irgendwo verortet.
Ja, war auch natürlich eine Idee. Ja. Nach der Freistellung, das war ja im November, hatte ich dann auch im Dezember eine Möglichkeit, was zu machen. Auch im Drittliga-Bereich. Und da dachte ich, boah, nicht gerade. Da war ich echt noch ein bisschen angenockt, wo ich sage, boah, nee, jetzt, das war auch eine Mannschaft, die so ein bisschen unten drin war, wo ich sagte, boah, wenn du jetzt das auch nicht hinkriegst, oder wenn du da jetzt vielleicht auch Umstände, wie man ja bei Eintracht erlebt hat, nicht alles beeinflussen kannst, wenn du auch da wieder dann einfach dann wieder rausgekickt bist, kann es halt nach hinten losgehen. Da dachte ich, komm, ich warte noch ein bisschen ab, was so kommt. Bin da relativ entspannt, ich hole mal ein bisschen tief Luft, weil ich davor die Jahre, oder eigentlich will ich, bis zu dem Zeitpunkt, das war ja letztes Jahr, das waren ja dann 22 Jahre durchgängig an der Linie stand. Also ich 22 Jahre war ich jede Saison immer an der Linie. Da dachte ich, komm, kann ich auch mal ein halbes Jahr nichts machen. Oder vielleicht auch mal ganz gut. Und sich mal ein bisschen reflektieren. Ja. Dann so Januar, Februar, ja, war ich ein bisschen unterwegs, kam noch nichts und dann kam Corona. Dann war, wo ich sagte, dachte ich, ja, komm, im Sommer wahrscheinlich wieder alles normal. Da gibt es wieder die normalen Trainerkarussell und alles, das wird schon wieder laufen. Das kam im Sommer nicht. Ich sagte, komm, kein Problem. Im Oktober geht es wieder los mit dem Karussell. Aber durch Corona war einfach die Fluktuation sehr, sehr gering. Ja. Es gab kaum Trainerstellen, die dann ausgetauscht wurden, alle vorsichtig waren, alle abgewartet haben. Dann habe ich mir einen Plan B überlegt, wo ich sagte, okay, was kann ich noch gut? Durch meine Vergangenheit mit der Werbeagentur, mit meiner Selbstständigkeit, mit meinem Betriebswirtschaftsstudium, wo ich sagte, komm, ich kann auch so ein bisschen strukturell, strategisch arbeiten. Und da haben wir so ein bisschen das in Norwich inspiriert mit Stuart Weber, wie er denkt, wie er strukturiert arbeitet, einen Verein voranzubringen. Dachte ich, kann ich doch vielleicht in so einer Position alternativ neben der Trainertätigkeit auch mich dann platzieren und auch da vielleicht mal auf den Markt streuen, ey, das kannst du dir auch vorstellen. Dann kam ein Anruf von Markus Ohlig, von dem Vorstandsvorsitz von Rot-Weiß Essen, und hatte einfach wie ganz, dachte, ja, ich weiß nicht, ob ich die überhaupt fragen soll, aber kannst du vielleicht mal was vorstellen, bei uns im NLZ-Leiter zu wirken? Klar, höre ich mir an. Hab mir das dann angehört, hab mir die Idee angehört, was Essen vorhat, was sie planen, mit der ersten Mannschaft, Gesamtverein voranzubringen. Dachte, ja, das ist, glaube ich, so eine Stelle, um in so einer strategischen Position vielleicht dann auch irgendwann mal ein bisschen höher zu trainieren, vielleicht dann mal einen Anfang zu machen, als NLZ-Leiter zu starten. Wo sagt, aber auch noch schon eine riesen Herausforderung, als NLZ-Leiter zu arbeiten. Ist ja auch nicht mal so nebenbei gemacht. Dachte ich, komm, kann ich mich komplett mit identifizieren. Und hab das dann gestartet. Und viele fragten dann, ja, die Linie wird dir fehlen und achte drauf, das wird dir fehlen. Und dachte ich, klar, wird das der Moment kommen, wo ich sage, boah, jetzt möchte ich aber gerne agieren und auf dem Platz und da selber coachen. Ja. Kam auch und kommt jetzt natürlich auch zwischendurch. Wäre ja blöd, wenn es nach 22 Jahren nicht so kommen würde. Aber nochmal total interessant auch für mich jetzt gerade.
Was sind da deine konkreten Aufgaben?
Konkret, ich mache... Also meine Position beschreibt den LZ-Leiter gesamt plus sportliche Leiter gesamt. Fokus auf U17 und U19. Tatsächlich ist so der Tagesgeschäft oder Tagesablauf viel auch mit einer Büroarbeit verbunden, wo ich Budgetplanung machen muss, Belege buchen muss von Ausgaben, Einnahmen. Das ist so das mit das Tagesgeschäft, aber das ist so meistens Vormittagsarbeit. Nachmittags geht es so in strategischen Arbeit. Das heißt, wo ich Spielprinzipien mir erarbeite, meine Spielprinzipien mit aufbaue, die dann halt mit den Trainern auch bespreche, ob die sich damit identifizieren können. Manche gebe ich vor, wo ich sage, ich bin davon überzeugt, dass wir die einfach durchsetzen, dass wir da das auch zu Essen passt. Dann geht es um die Weiterentwicklung des NLZs. Wir werden hier viele Umbauarbeiten haben. Wir werden einen neuen Platz bauen. Wir werden ein Mini-Stadion für U17-19 bauen. Das NLZ wird komplett umgebaut. Das heißt, das ist eine super spannende Aufgabe, die man mitmacht. Und dann noch, klar, Trainerförderung. Also jetzt kann ich mich natürlich in die Lage der Trainer ganz gut versetzen mit der langjährigen Arbeit im NLZ, auch auf einem guten Niveau. Und da kann man sich dann wieder hineinversetzen. Jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich sage, jetzt kann ich das empfinden, was als Spieler erlebt wurde. Kann jetzt ein Profispieler kann jetzt fühlen, wie eine Mannschaft tickt oder wie ein Trainer eigentlich agieren muss. Jetzt kann ich aber auch den Leuten mitgeben, wie man sich als NLZ-Trainer fühlt und das miterlebt, wie man als Trainer denkt. Das ist total spannend und scheint mir auf dem Fahnen auch die Trainer so ein bisschen persönlich zu entwickeln und so den Druck rauszunehmen, dass es nicht immer um Ergebnisse geht, sondern auch einfach darum, du kannst deine Mannschaft besser machen, wenn du als Trainer gut arbeitest. Weil da kommen wir zu einem Punkt, das ist einfach im Jugendbereich noch ein Trainerspiel. Du hast enorm Einfluss auf die Mannschaft und somit musst du gut vorbereitet sein, du musst motivierend agieren, die Fehler nicht immer korrigieren und auch nicht immer auch beurteilen und auch nicht immer schlecht machen, sondern einfach mit einer großen Freude arbeiten. Ich meine, gerade mit Kindern und mit Jugendlichen. Das ist so das Hauptaugenmerk, was ich gerne mache, auch mitgebe.
Ja, das ganz gut passt. Ich habe noch ein paar Fragen von einem befreundeten Jugendtrainer für dich bekommen. Ja. Der fragt zuerst, wie strukturierst du für dich selber eine Spielanalyse? Also wie ist da genau dein Vorgehen? Ersten 5 Minuten nur genaue Formationen anschauen, danach Details rausfinden, so wie bewegt sich welcher Spieler, welche Rolle hat welcher Spieler oder wie gehst du davor?
Ja, also das wäre wahrscheinlich schon ein eigener Podcast, wenn man es ins Detail geht. grundsätzlich, klar, gucke ich mir Systematiken an, dann gucke ich mir an, wie Spieler positioniert sind beim Spielaufbau, mit Ball, gegen den Ball. Eigentlich strukturiere ich das, ich mache es ganz einfach. Es gibt 3 Phasen mit Ball und ohne Ball. Einmal das Aufbauspiel, Übergangsspiel und letzte Drittel und Umschaltspiel, also 4. Das gleiche, das mit gegen den Ball. Und da sucht man die Charakteristik aus. Was machen die? Spielen die, machen die dynamischen Dreieraufbau? Arbeiten die nur wenn der Gegner mit einem Stürmer spielt, mit 2? Was machen die, wenn 2 Stürmer gehen? Kommt einer dann raus, ein 6er? Sowas schreibt man auf, ja. Das macht man. Was ich dann ganz, ganz oft mache, ich analysiere nicht nur einfach die Tore, sondern ich gucke mir ganz viel Torchancen an, weil Tore entstehen ganz oft durch Fehler von Gegnern, die dann aber nicht die Spielprinzipien und diese Spielidee ausmacht. Weil wenn der Innenverteidiger von mir einen Fehler macht, dann der Gegner es ausnutzt, heißt ja nicht, dass das die Spielidee ist und somit erziehen die oder so möchten sie spielen, sondern du kannst eine Spielidee oder eine Spielphilosophie vom Gegner entschlüsseln, wenn du siehst, wie die Torchancen versuchen zu kreieren oder zumindest wie sie ins letzte Drittel kommen wollen, wo dann Fehlpass entsteht. Da kannst du schnelle Muster erkennen. Und das versuche ich dann herauszuschneiden. Und dann irgendwann bist du anfangs bei 80 Clips pro Spiel. Das versuchst du runterzubrechen, dann ein Muster zu erkennen. Aber es sind so aus Erfahrung heraus, wo du sagst, okay, das ist jetzt für mich interessant, das ist jetzt für mich nicht relevant.
Ja.
Das ist so, so aus der Erfahrung heraus, ja.
Ja. Wie hältst du sowas fest? Ist das bestimmte Programme digital oder bist du da oldschool auf dem Blog oder wie machst du das?
Genau, wenn das Programm oder die Software zur Verfügung steht, dann meist digital über eine Software, wo ich dann halt auch dann schnell schneiden kann. Dann kann man sich vorstellen, wie so ein Ordner, wo man sagt, Überschrift des Ordners ist Spielaufbau mit der Dreierkette, dann machst du die Szenen dann da rein, Spielaufbau mit Dreierkette, dann machst du immer verschiedene Themenschwerpunkte, dann die Clips dazu, die einzelnen Clips, aber in der Reihenfolge dann. Das ist so eigentlich, wie so verschiedene Ordner dann aufgebaut ist. Aber man muss sich das vorstellen, wie eine, eigentlich ist links ist dann die Überschrift und rechts daneben komplett die einzelnen Clips nacheinander.
Ja.
Und daraus erkennst du dann das Muster. Richtig. Aber auch oldschool, wo man sagt, wenn man die Software nicht zur Verfügung hat, dann schaut man sich das Video an und schreibt man die Minuten nochmal raus. Ist dann nochmal an und sagt, okay, das ist die Charakteristik. Wenn man jetzt keine Zeit hat, dann schreibt man kurz stichpunktartig auf, was eine Mannschaft dann ausmacht.
Das Zentrale ist aber immer das Visuelle.
Genau, also absolut. Also visuell, da braucht auch keiner sagen, dass ein Laptop-Trainer hin oder her ein Spieler lernt und kann es einfach besser verarbeiten, wenn er was sieht. Absolut. Aber da brauchst du auch keine Taktika oder nur Wörter. Das ist da wissenschaftlich bewiesen, wenn du es zeigst, ist es einfach für die Spieler greifbarer und verständlicher.
Bezug digital oder analog, welche Bedeutung haben für dich Daten oder Datenauswertung, zu einem als Trainer und jetzt zum anderen als NLZ-Leiter?
Im NLZ-Bereich haben wir leider nicht so viele Daten, die wir bekommen. Also wir haben keinen Datenlieferanten bei den Spielen. Wir machen über GPS-Tracking-Systeme, machen wir natürlich dann Datenerhebung, was ganz gut ist, wie wir, wie viele High-Speed-Runs oder wie viele Sprünge wir und so weiter alles haben. Das ist dann ganz gut. Thema Scouting, generell auch Spielanalyse über Daten zu machen, ist interessant, definitiv auch unabdingbar heutzutage. Aber man muss es wirklich gut verarbeiten können. Das ist einfach entscheidend. Du kannst Daten sammeln, du kriegst auch Daten, beispielsweise 83% Ballbesitz, ja super. Das sagt aber gar nichts aus. Also du musst dann wirklich runterbrechen, wo sind Ballbesitzphasen gewesen, Zweikampfquote, solche Daten wie bei Kicker zu lesen sind oder anderen Daten liefern, das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich darunter vorstellen sollte. Das ist das,
ja, Kicker.
Als Trainer sagen, okay, jetzt nehmen wir mal Ballbesitzstatistik und sagen, okay, jetzt müssen wir aber das nur die Schlüsse rausziehen. Es geht da viel, viel tiefer. Ja,
also Kicker ist natürlich sehr oberflächlich. Ich meine natürlich mehr die professionellen Anbieter wie Y-Scout und Co.
Richtig, genau. Ja. Und das Spannende ist dabei, du musst jemanden haben, der das wirklich damit die Daten interpretieren kann.
Also eine inhaltliche Diskussion, ja.
Genau, die reine Rohdaten bringen dir gar nichts. Da kannst du keine Schlüsse rausziehen. Du musst darauf, wenn ein jemand das willig interpretieren kann, kann dir festlegen, warum die Daten so sprechen. Also es gibt ja viele, beispielsweise, es gibt jemanden, wenn wir einen Spieler scouten wollen, der hat eine schlechte Zweikampfquote, dann heißt es, oh, der ist aber nicht interessant. Dazu muss man aber wissen, wie viel Zweikämpfe hat er eigentlich. Das heißt, ein Top-Spieler hat ganz, ganz oft eine schlechte Zweikampfquote, weil beispielsweise ein Innenverteidiger von Bayern München, wie oft kommt er in Zweikämpfe, will ich am 16er? Das ist ganz, ganz, ganz selten. Und dann vielleicht verliert er, hat er 3 Zweikämpfe und einen verliert er. Das heißt, die Quote ist ja, also prozentual, die Quote ist ja schon mal schlecht. Das kann man nicht so vergleichen. Man muss immer gucken, was ist das für eine Mannschaft, wo spielt er, welche Spielidee haben die, wie oft kommt er in der Situation. Das heißt, man muss das wirklich interpretieren können. Und wenn das interpretiert wird, gut interpretiert wird, sage ich, total interessant, absolut. Du musst die Leute dazu haben. Also ich könnte es nicht ins Detail, da bin ich auch offen. Das musst du echt richtige Cracks haben, die das wirklich gut interpretieren können. Ja.
Wie bildest du dich selber eigentlich weiter? Jetzt mal abgesehen von deinen eigentlich schon abgeschlossenen Trainerausbildungen.
Ja, versuche verschiedene Dinge. Einmal suche ich auch gerade immer noch, wo man sich auch was machen kann. Also im Fußballbereich ist dann jetzt schon aktuell sehr begrenzt, was... Klar kann man sagen, jeder Kurs hilft dir, aber wo ich sage, zum Beispiel Spielanalyse bin ich jetzt dann eher schon der Referent als jetzt ein Teilnehmer. Das ist so, wo ich sage, dass ich das schon das hinkriege. So Managementbereich suche ich jetzt gerade nochmal, was ich da machen kann, was mir jetzt weiterhilft im NLZ-Bereich, auch später vielleicht dann zukünftig vielleicht für einen technischen Direktor oder Sportdirektor irgendwann, was da mir helfen kann. Ich bin da total offen für. Klar lese ich dann, ich bin kein typischer, sagen wir mal, Leseratte, der jetzt Bücher aufsaugt, da habe ich keine Ruhe für, da kann ich mich nicht so darauf konzentrieren, dann lese ich mehr Artikel, schaue mir dann doch mal vielleicht das eine oder Video an, wer wohin was vorträgt, da nehme ich viel mit. Und was ganz oft oder was immer wichtig ist beim Lernprozess, ist mal so reflektieren, also auch so mal für sich sagt, okay, nach 3 Monaten sich mal hinsetzen, sagt, was haben wir eigentlich in den letzten Monaten erreicht? Habe ich das erreicht? Wie kommst du bei den Mitarbeitern an? Das heißt, dass du Mitarbeiterspräche führst. Daraus lernst du. Also das ist für mich auch dann aus der Praxis direkt, wo du dann Feedback bekommst. Manche geben dir auch offenes Feedback, manche nicht. Das merkst du relativ schnell. Aber das ist für mich auch Lernprozess in der Praxis, im Tagtäglichen, wo ich sage, ich muss mich immer reflektieren. Ich muss zuhören, was die anderen mir widerspiegeln, auch die Bedürfnisse erkennen. Und das ist so, wo ich sage, da lerne ich einfach auch. Ich lerne aus der Praxis ganz viel. Und weil ich es bewusst reflektiere und auch bewusst immer hinterfrage viel.
Ich hatte mal einen Musiklehrer, der war Dirigent gewesen. Also richtig an der Oper, nicht ganz klein. Und der sagte, er selber würde nicht mehr klassische Konzerte besuchen, weil er kann die Musik nicht genießen, also nicht sich einen schönen Abend machen, sondern er ist immer am Analysieren. So, die Stelle hat der Dirigent ja interessant interpretiert. So, er sagt, er hört nicht mehr die Musik, sondern wie arbeitet eigentlich sein Kollege? Kannst du noch ein Fußballspiel genießen oder bist du automatisch im Analysemodus?
Total spannend ist es jetzt gerade, das ist echt, wo ich ja merke, als ich im Job war, als Co-Trainer oder als Cheftrainer, habe ich die Spieler für mich laufen lassen. Da habe ich da einfach nur genossen, habe Champions League geguckt, habe das als Fan geguckt. Mhm. Jetzt gerade, wo ich jetzt, wo ich dann keinen Job hatte oder auch jetzt in der Position nicht als Trainer, sondern als Funktionär, jetzt analysiere ich die Spiele, wo ich sage, boah, was machen die gerade, wo ist gerade der Trend, wie stellen die um? Da habe ich jetzt komplett drauf fokussiert, wo ich sage, ich kann es nicht erklären, warum das jetzt gerade so ein Bedürfnis ist. Vorher, wo ich dann in der Position war, sagte ich, komm, ich gucke mir so viele Spiele die Woche an, analysiere wahrscheinlich, dann will ich am Ende nur noch genießen. Mhm. Und gerade wenn so Bundesliga, Fußballer, Champions League war, wo ich sage, jetzt gucke ich einfach nur und habe jetzt nicht dabei gedacht. Mhm. Aber also jetzt mehr und mehr fange ich jetzt wieder an, wo ich dann nicht nur mal gucken kann. Nein.
Okay.
Also ich denke immer, hättest du auch so reagiert, wie coacht der, wenn du was mitkriegst, was macht der für Handzeichen, wie stellt der um, warum baut er gerade so auf, das, wo ich dann auch sage, würdest du es auch so machen oder was würdest du machen als in der Position? Ja, das ist jetzt gerade wieder die Phase, wo ich sehr, sehr viel, wie der Dirigent auch sagt, nicht genießen kann, sondern wie ich dann analysiere.
Ja. Ja. Wie hast du die weitere Entwicklung der Eintracht verfolgt? Also hast du auch damals Spiele geschaut? Ich weiß, du warst einmal im Stadion zwischendurch, das weiß ich wohl.
Ja, also nach meiner Freistellung das Chemnitz-Spiel habe es mir angetan, ja.
Okay.
Aber ohne Ton. Weil da natürlich über mich da berichtet wurde noch. Mhm. Und ja, jetzt guck mal, jetzt läuft es da und jetzt das. Und da habe ich meinen Ton ausgemacht. Aber ich habe es angeguckt. Danach habe ich ein bisschen, ich habe es verfolgt, natürlich. Also ich würde es lügen und sagen, natürlich interessiert mich nicht. Ich habe es immer verfolgt. Also auch wo Marco Werben Trainer war, auch der Aufstieg. Mhm. Da war es besonders interessant, so wie die Kaderplanung läuft, was da für Stellschrauben gestellt werden, weil wir das auch mal thematisiert haben, was es wäre, wenn. Mhm. Ne, haben wir schon mal rumgespinnt, was müssten wir machen. Und das habe ich immer verfolgt. Also auch mit Daniel Mayer, das die Zeit. Jetzt auch noch, also immer, klar. Das ist so komplett drin. Kick-Hype ist auch immer noch Favorit, dritte Liga, jetzt wieder dritte Liga, vorher zweite Liga. Also es ist immer noch ein Teil von mir dabei.
Ja. Ja. Wie beurteilst du so im Moment die Eintracht, wie es gerade spielt?
Ich habe ja das Spiel gegen 1860 war ich da, ne? Ja, genau, gegen 1860 war ja vor Ort beim Heimspiel dieses Jahr. Sehr, sehr gut gespielt, fand ich. So die Spielanlage, ich finde die Spielertypen total interessant. Ja. Menschlich kenne ich sie jetzt nicht. Aber ich finde so die Art und Weise, wie erfrischend die spielen, wie mutig die agieren, gerade auch mit dem Lauerbach, ne? der Stürmer, total interessant ist mit seiner Größe, mit seiner Physis. Pena Zauner kenne ich noch aus Dortmunder Zeiten, den ich da hatte bei mir, auch in der U16, wo ich sage, total spannende Mannschaft gerade. Also ich kann noch nicht so greifen, wohin es führt, auch so, ne? wo jetzt die Richtung hingeht. Aber so von der Spielercharakter nicht, sondern von der Spielanlage her total interessant. Mhm. Und ja, mal schauen, wo die Reise dann hingeht. Ne?
Ja, was tippst du?
Ich überlege gerade jetzt, ist echt noch schwierig, weil ich glaube, bis zum 8. Platz sind noch 3-4 Punkte. Ne?
Ja, es ist wie immer dritte Liga, wie jedes Jahr.
Genau, richtig, ja.
Fast beiden zusammen. Also.
Genau. Also bei 18, als ich das Spiel live gesehen habe, dachte ich, boah, wenn die das ansatzweise halten können, diese Konstanz, sage ich, dann werden sie oben mitspielen. Mhm. Das glaube ich schon, weil das echt willig überzeugend war. Jetzt habe ich die letzten Spiele nicht so live. Ich habe auch nicht ganz viele Spiele live gesehen. Mhm. Ich gucke mal Zusammenfassung oder lese mal die Berichte dann, wie es gelaufen ist. Deswegen kann ich noch nicht ganz so urteilen, wie jetzt so die Spielweise noch ist. Deswegen kann ich es nicht beurteilen. Aber die Frage, Gegenfrage ist es sinnvoll, jetzt wieder den Aufstieg zu schaffen?
Also sagen wir mal so.
Wäre die Eintracht wieder bereit dafür?
Also schon eher als beim tatsächlichen Aufstieg beim letzten Mal, definitiv. Also ich habe die Wahrnehmung, das habe ich Michael Schiele auch gesagt, da ist wirklich wieder ein Team auf dem Platz. Also die kannst du zum Großteil, glaube ich, mitnehmen, weil die spielen miteinander, die spielen füreinander. Das ist ein richtiges Team. Das merkt man. Mhm. So, und ich glaube, das ist eine Grundlage, mit der kann man aufsteigen. Er selber hat sich vorsichtig ausgedrückt. Also er sagt, ja, klar, Aufstieg nehmen wir mit, dann müssen wir auch hin. Wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr. Ja. Aber er hat nichts dagegen zu sagen, jetzt eine Grundlage zu legen und dann sozusagen nach dem Aufstieg nachhaltiger spielen zu können, weil der Aufstieg kam ja am Ende beim letzten Mal schon etwas überraschend, einen riesen Umbruch im Kader gegeben, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Also da scheint er kein großer Freund von zu sein, aber ich finde, das Team gibt das her. Das ist schon mein Eindruck.
Ja, also ich sag mal so, eigentlich könnte ich so sagen, das ist ich wünsche es mir, dass er aufsteigt. Mhm. Und da Essen aufsteigt, dann brauchen wir nicht gegeneinander spielen. Dann kann ich wenigstens noch für Essen ganze Zeit sein in der dritten Liga.
Das ist ein schönes Schlusswort, Christian. Ja. Wir haben minimal überzogen, muss ich entschuldigen.
Alles gut. Hat ja Spaß gemacht.
Ja.
Weil er war sehr, sehr angenehm.
Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr interessante Einblicke nochmal in eine doch sehr, sehr aufregende Zeit mit dir in Braunschweig bekommen. Ganz herzlichen Dank, Christian. Wünsche dir alles Gute. Drück euch die Daumen, dass ihr aufsteigt, weil ganz klar, A, gehört ihr sowieso mal mindestens in die dritte Liga. Und zum anderen, du weißt ja, 2008 wart ihr die Leidtragenden, dass Braunschweig in die dritte Liga gegangen ist. Richtig, das hat dich damals noch nicht so gejuckt, aber kein Essen-Fan wird das vergessen, damals die Niederlage zu Hause gegen Lübeck und Braunschweig ist im allerletzten im Moment noch auf den 10. Platz gesprungen, hat die Drittliga-Qualifikation geschafft. Also es wird jetzt langsam Zeit. Von eurem Trainer her sowieso alter Braunschweiger. Also insofern drückt euch die Daumen.
Da haben wir auch die Begegnung gehabt, wo er sagte, ja, du hast schon mal eins voraus, du hast schon mal einen Braunschweig-Trainer gemacht. Ja.
Also er neidet dir das hoffentlich,
ja? Ja, absolut, definitiv, ja, definitiv.
Ein großartiger Typ, also.
Ja.
Drück euch die Daumen, ganz herzlichen Dank, Christian. Und
danke auch.
Alles Gute. Wir schauen mal, wohin euch der Weg führt.
Natürlich auch. Alles gut.
Alles klar. Dankeschön. Tschüss.
Ja. Ciao.
Soweit also der dritte und letzte Teil dieser Spezialserie mit Christian Flüthmann. Ich bedanke mich noch einmal sehr herzlich bei Christian, dass er geduldig sowie mit viel Leidenschaft und Engagement meine viel zu vielen Fragen beantwortet hat. Weiterhin ein großes Dankeschön an Jussi von meiner Partnerwebsite blaugelbedatenwelt.com für seine Datenanalysen sowie an euch, den Zuhörerinnen und Zuhörer, für euer Interesse. Ich hoffe, dass ihr auch weiterhin dabei seid, wenn mein regulärer Podcast Gegengerade die Eintracht weiter auf ihrem Weg durch die Saison begleitet. Wir hören uns also. Bis dahin. Tschüss, macht's gut!